Es ist alles eine Maßstabsfrage, sagte ein Lehrer von mir und packte dieses Lineal aus, dieses ganz besondere Lineal, wo 2, 4, 6 verschiedene Maßstäbe drauf sind. Eigentlich brauchen sowas Architekten, Baumeister, aber wir haben sie im Matheunterricht als Beispiel gesehen. Und er sagte eben, es ist alles nur eine Maßstabsfrage. Und tatsächlich, guckt mal, dieses Streichholz, im Maßstab 1 zu 100 ist es 55 Meter lang. Ja. Und dieser Balken ist im Maßstab 100 zu 1 5 Zentimeter lang. Legt nicht zweierlei Maß an, sagt uns Jesus in der Bergpredigt. Wie oft sind wir uns selbst gegenüber großzügig und übersehen eben den Balken. Aber wenn es ans Kritisieren geht, dann sind wir plötzlich kleinlich und übergenau und entdecken den allerkleinsten Splitter. Und ihr Lieben, dieses Verhalten ist so alt, wie es Menschen gibt. Und manchmal wundern wir uns, warum die anderen uns so ganz anders einschätzen, als man sich selber einschätzt. Wir sprechen dann von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und beides stimmt manchmal so gar nicht überein. Und Jesus sagt es in der Bergpredigt so, Matthäus Kapitel 7. Verurteilt niemanden, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden und mit dem Maß, das ihr an anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders und deiner Schwester siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh doch zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders oder deiner Schwester ziehen. Pack dich doch an der eigenen Nase, würden wir vielleicht heute es ein bisschen legerer formulieren, als Jesus es getan hat. Pack dich an der eigenen Nase, bevor du anfängst, andere zu kritisieren, bloßzustellen oder gar zu verurteilen. Und damit wendet sich Jesus gegen eine Form der Überheblichkeit, das es leider auch unter uns Christen gibt. Jesus macht deutlich, wir werden einmal selbst zur Rechenschaft gezogen. Nicht nur, wie wir miteinander umgehen, wie wir übereinander sprechen, so wie ich es euch letzten Sonntag ein Stück vor Augen geführt habe, sondern eben auch, wie wir übereinander urteilen. Ob wir uns dann mit dem Maßstab messen lassen, den wir an andere gelegt haben. Deshalb pack dich doch zuerst an der eigenen Nase und leg nicht zweierlei Maß an. Jedes Mal, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen 3 Finger auf dich selber zurück. Das ist eigentlich eine alte Geschichte. Aber jedes Mal passiert es, wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeige, zeigen 3 Finger auf mich selber zurück. Jedes Mal ist es so. Worum geht es Jesus denn in dieser Ermahnung, die er uns in der Bergpredigt sagt? Es geht ihm zunächst einmal darum, wir sollen nicht richten, sondern wir sollen retten. Was meint Jesus, wenn er sagt, urteilt oder richtet oder verurteilt niemanden? Was bedeutet das eigentlich? Hier ist ein Wort im griechischen Gebrauch, das heißt krino. Und krino heißt ein abschließendes Urteil fällen. Das ist das, was der Richter am Ende einer Gerichtsverhandlung, wenn dann alle aufstehen, verkündet. Ein abschließendes Urteil. Es geht nicht um ein Feedback, das vielleicht manchmal auch ein bisschen kritisch sein kann oder ja auch ein bisschen deutlicher sein kann, sondern es geht um ein abschließendes Verurteilen von jemandem, bei dem es dann aber keine Berufung mehr gibt. Wer sich selbst in diese Rolle hinein überhebt, der maßt sich etwas an, was ihm gar nicht zusteht. Denn so wie wir uns den anderen gegenüber verhalten, so verhält sich Gott uns gegenüber. Und dann geht es auch nicht mehr um Rettung, wenn wir jemanden verurteilen, sondern geht es eigentlich nur mehr um den Splitter im Auge des anderen. Aber bei Gott geht es nicht um den Splitter an sich, sondern es geht um die Rettung des ganzen Menschen, um die Möglichkeit, ein neues, verändertes Leben zu führen. Und was für mich da immer ein wunderbares Beispiel ist, wie Jesus an der Stelle mit jemandem umgeht, ist eben diese Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, in Johannes 8. Jesus ist aber kein billiger Heiland, der so alles billigt und fünfe Grad sein lässt, sondern er ist der Retter der Welt, der den Sünder liebt. Die Sünde natürlich hasst und wegen unserer Sünde grausam am Kreuz verbluten musste. Wir gehen jetzt auf Ostern zu und wir werden uns in der Osterwoche auch ein bisschen mit diesen Gedanken beschäftigen. Aber er hängt dort, er stirbt dort, damit wir neues Leben bekommen. Und diese Frau, die man beim Ehebruch erwischt hat, die hätte man steinigen können. Und die Schriftgelehrten schleppen sie vor Jesus und sagen, was sollen wir mit ihr tun? Und Jesus als Rabbi, er hätte alles Recht der Welt gehabt, diese Frau töten zu lassen. Aber was sagt er denn zu den Schriftgelehrten? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das sagt er zu den Schriftgelehrten. Und zu der Frau sagt er, geh und sündige nicht mehr. Das ist genau der Unterschied, den wir bei Jesus erkennen können. Er verurteilt die Sünde, aber er liebt den Sünder und ermöglicht uns, weiterzuleben und nicht mehr zu sündigen. Ähnlich ist es auch bei seinem Umgang mit der Frau am Brunnen. Da ist es nicht ganz so deutlich zu erkennen, aber auch da handelt Jesus genauso. Wer für den anderen hofft, der sucht ihn zu gewinnen und wird ihn eben nicht verurteilen. Es ist eben so, nicht richten, sondern retten. Darum geht es. Aber es passiert so oft, dass wir das Gefühl für die eigene Schuld, eben für den Balken in unserem Auge, dass wir das Gefühl verlieren, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Aber wer dieses Gefühl für die eigene Sünde verloren hat, der nimmt gerne eine Richterrolle über andere ein, weil er sich ja so perfekt vorkommt. Und er fällt Urteile, gegen die keine Berufung mehr möglich ist. Das ist gnadenlos, hoffnungslos. Das bringt kein neues Leben, sondern das zerstört. Friedrich von Bodelschwingh hat einmal so formuliert, niemand kann das Geheimnis des Sterbens Jesu fassen, der nichts von der eigenen Schuld weiß. Niemand kann das Geheimnis des Sterbens Jesu fassen, der nichts von der eigenen Schuld weiß. Und dann kann das Richten oder gar Verurteilen zu einem ganz gefährlichen Bumerang werden, weil es auf mich zurückfällt. Gott wird es dann tun. Und es erinnert so ein bisschen an das, was Jesus beim Vaterunser sagt, dass wir vergeben sollen, wie uns auch vergeben ist. Und dann weiter hinten sagt Jesus ja, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, wird unser Vater im Himmel uns auch nicht vergeben. Das ist genau das Gleiche hier beim Richten. Menschen, die wir verurteilen, das wird Gott uns vor Augen führen. Und es heißt eben hier in Vers 2, denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Es klingt zunächst einmal ganz schön hart, was Jesus hier sagt. Aber die Bergpredigt ist nichts für zarte Gemüter. Die ganze Bergpredigt nicht. Die fordert uns einfach heraus. Und natürlich dürfen und sollen wir einander helfen, diese Fremdkörper in unserem Leben zu entfernen. Mir ist es vor vielen Jahren mal passiert, dass beim Handwerken mir ein kleiner Holzsplitter ins Auge gekommen ist. So ein kleiner Bohrsplitter, wirklich winzig klein. Und da ging nichts von selber raus. Und ich musste ins Krankenhaus. Und ich kann euch sagen, man merkt es, wenn man was im Auge hat, eigentlich. Ja, ich war froh, dass mir der Arzt dann helfen konnte und den Splitter entfernt hat. Das Auge war noch ein paar Tage rot, aber dann ging es wieder. Aber dieses Fremdkörper entfernen soll eben ein seelsorgerlicher, ein liebevoller und ein dienender Prozess sein und eben keine Gerichtsverhandlung. Und es geht nur gut, wenn der andere merkt, dass ich meinen eigenen Splitter auch wahrnehme. Denn verurteilen steht nur Gott zu. Aber sollen wir dann fünfe gerade sein lassen? Sollen wir einfach alles geschehen lassen, wie es so geschieht? Ob das jetzt gut oder schlecht ist, hilfreich oder nicht, ob das angenehm ist oder uns irgendwie stört, heißt das, dass wir uns als Christen überhaupt kein Urteil erlauben dürfen? Wie ist das mit dem Prüfen und Beurteilen? Müssen wir aus christlicher Liebe zu allem schweigen, was schiefläuft in der Welt, in der Gemeinde, in unseren Familien? Werden wir von Jesus hier aufgefordert, alles gut zu heißen, auch wenn wir es überhaupt nicht gut finden? Sollen wir Fehler zudecken aus Furcht vor dem, dass wir selbst gerichtet werden von Gott? Das kann doch wohl so nicht gemeint sein. Und Jesus meint es auch nicht so. Denn als Christen sagen wir eben nicht zu allem Ja und Amen. Wir sind dem anderen ja ein Wort der Wahrheit sogar schuldig. Aber auch hier gilt, der Ton macht die Musik. Und wenn wir solche Dinge unter den Tisch kehren, ist es manchmal sogar unbarmherzig. Und das wäre dann lieblos. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, fordert uns Johannes, fordert uns Paulus immer wieder auf, auch zu prüfen. Zum Beispiel in 1. Johannes 4, Vers 1. Liebe Freunde, schreibt Johannes, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Und Johannes meint hier, alles, was an Lehre und Prophetie in der Gemeinde passiert, darf und soll und muss auch geprüft werden. Denn unser Erkennen ist Stückwerk. Und nicht immer spricht der Heilige Geist aus uns. Manchmal spricht auch der eigene Wunsch aus uns. Manchmal vielleicht sogar nochmal ganz was anderes. Und Paulus schreibt im Korintherbrief, im 1. Korintherbrief Kapitel 5, und da geht es um die Frage nach der Ethik in der Gemeinde. Darum schreibe ich euch jetzt noch einmal unmissverständlich, habt mit niemandem etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt. Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Hier geht es eben um Ethik und Lebensführung, wobei das, was unmoralisch ist, ist ja auch immer ein bisschen schwammig und wird unterschiedlich bewertet. Aber Paulus fordert uns auf, zu prüfen und auch was zu sagen. Ja? Und der Maßstab für unser Prüfen, was ist das? Was ist der Maßstab für unser Prüfen? Ist der unterschiedlich? 1 zu 10, 1 zu 2,5, was haben wir noch? 1 zu 100 oder 100 zu 1 oder was eigentlich ist der Maßstab? Der Maßstab ist immer zunächst mal die Liebe, aber eben auch die Bibel, das Wort Gottes. Und das Spannende finde ich dabei, dass wir noch einen Maßstab in der Bibel nachlesen können. Und das ist die Frucht meines Lebens, die Frucht meiner Handlungen. Was sind die Folgen von dem, was ich tue und was ich sage? Ja. Gleich ein paar Verse weiter sagt Jesus in Matthäus 7, 15 bis 20, da geht es um falsche Propheten. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. An dem, was im Leben sichtbar wird. Ihr findet auf meinem Impulsblatt, was draußen liegt, auf der Rückseite so ein paar Früchte, solche und solche. Und ich möchte euch ermutigen, schaut euch die mal an und überlegt, was ist denn in eurem Leben sichtbar? Und fragt vielleicht auch euren Ehepartner, der ist dann möglicherweise ein bisschen ehrlicher als ihr selber. Aber warum? Warum ist dieser Zusatz von den Früchten, warum ist er notwendig? Weil es mit ganz wenigen Ausnahmen keine objektive Bibelerkenntnis gibt. Es gibt ein paar Dinge in der Bibel, die sind fest. Dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass Gott uns liebt und noch ein paar andere Sachen. Aber vieles, gerade im Bereich Prophetie, Lehre, Ethik und so weiter, kann ich nicht objektiv festlegen. Ich behaupte das einfach jetzt mal so, obwohl das manche andere anders sagen, ich weiß das, aber Paulus schreibt ganz eindeutig, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und wenn wir den Maßstab der Bibel heranziehen, dann ist es in den allermeisten Fällen der Maßstab meiner Sicht von der Bibel. Und das ist nicht objektiv, sondern das ist wirklich immer subjektiv. Deshalb dürfen wir auch nach den Früchten schauen. Das dauert manchmal ein bisschen. Ja, im Alten Testament werden Propheten auf ihre Richtigkeit auch geprüft, ob das eintritt, was sie sagen. Und bei manchen Sachen dauert es schon mehrere hundert Jahre und es ist immer noch nicht eingetreten. Also der ist schon lang tot, der Prophet. Ob er richtig oder falsch ist, werden wir vielleicht noch erleben. Als in Holland oder in den Niederlanden, muss man ja korrekt sagen, damals die reformierte Kirche entstanden ist, dann hatten die Dorfgemeinden dort eine ganz interessante Tradition oder Vorschrift. Die kann man bis heute noch an manchen Häusern entdecken. Es gibt dort keine Vorhänge vor den Fenstern und auch keine Jalousien. Der Grund dafür ist ganz einfach der, dass die Verantwortlichen der Gemeinde in jedes Haus auch hineinschauen durften, um zu überprüfen, ob dort alles mit rechten Dingen zugeht. Das klingt fast schon so ein bisschen nach Polizei oder Spitzelwesen, ne? Aber das ist tatsächlich so. Und auch heute haben dort noch manche Häuser keine Vorhänge, nur die wissen gar nicht, warum sie keine haben. Das meint Jesus nicht oder das meint das Neue Testament nicht mit prüfen. Aber Offensichtliches sollte keinesfalls ausgeblendet werden. Wir können immer von beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Wir sollten aber lernen, oben zu bleiben. Paulus macht im Galaterbrief ganz eindeutig klar, wie das mit dem Prüfen sein soll. Galater 6, 1 bis 4. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Voll Nachsicht und unter der Leitung des Heiligen Geistes wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Paulus hat dieses Wort vom Splitter und vom Balken anscheinend verstanden. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Und da sagt Paulus ein sehr wahres Wort. Denn wir vergleichen uns gerne mit anderen Leuten, mit anderen Menschen. Auch das ist so alt, wie die Menschheit alt ist bei Kain und Abel. Lesen wir das schon, wie die beiden sich vergleichen. Und das kostet den Abel ja dann letztlich sein Leben. Aber auch wir tun das. Wir schauen auf den anderen. Und wenn wir merken, der andere ist vielleicht ein bisschen besser wie ich, dann versuche ich was zu finden, was ihn schlechter macht wie ich, damit ich besser sein kann. Und Paulus sagt hier ganz klar, wir sollen an uns arbeiten. Ich muss an mir selber arbeiten und nicht im Vergleich zum anderen mich irgendwie positionieren. Wir haben zu prüfen und zu beurteilen, aber eben nicht zu verurteilen. Es geht immer um Rettung um Wiederherstellung. Denn das letzte Urteil über uns bleibt Gott vorbehalten. Dazu haben wir kein Recht. Und damit diese Gratwanderung gelingt, gibt uns Jesus eben einen Wink mit dem Zaunpfahl oder einen Wink mit dem Splitter und einen Wink mit dem Balken. Denn wir urteilen ja gern über andere. Und sehr oft ist das auch ein Vorurteil. Der andere wird festgelegt, kann sich nicht mehr wehren. Und obwohl wir uns heute sehr, sehr gerne immer mit uns selber beschäftigen, mit unseren Vorlieben, mit unseren Wünschen, mit unseren Vorstellungen, mit unseren Zielen, wenn es um Schuld geht, schauen wir immer lieber auf den anderen. Interessantes Phänomen, finde ich, und genau das deckt Jesus auf. Es ist eigentlich so, wie mit so einem Fernglas. Ich habe euch eins mitgebracht, jetzt muss ich mal schauen. Das ist so ein richtig schönes altes, von Carl Zeiss Jena. Ich mache ein bisschen Schleichwerbung. Ja. Ich muss natürlich immer die Brille runter tun, weil es auch immer schwierig ist, dann durchs Fernglas zu schauen. Aber so ein Fernglas ist ein tolles Ding. Ja? Ich sehe ganz genau eure Gesichtszüge, ich sehe ganz genau, was in euren Köpfen vorgeht. Das ist nämlich ein Zauberfernglas, das hinter die Stirn schauen kann. Und da oben, der Dieter ist ganz nahe dran. Ist doch richtig toll. Schön, dass ihr alle da seid. Als Kinder haben wir uns dann Spaß gemacht, das ist übrigens das Fernglas von meinem Großvater, als Kinder haben wir uns den Spaß gemacht, mal andersrum durchzugucken. Jetzt sehe ich euch ja gar nicht. Ihr seid ja so klein mit Hut. Wie gibt's denn das? Ihr lacht drüber. Und das ist auch ein bisschen witzig, denke ich. Aber genauso gehen wir mit Schuld, mit der eigenen Schuld und mit der Schuld des anderen um. Die Schuld des anderen schauen wir richtig rum an. Und bei der eigenen Schuld drehen wir das Fernglas um und schauen andersrum rein. Und sie wird plötzlich so klein. Und die Schuld von den anderen ist so groß. Genau das ist das, was Jesus hier sagt. Dabei ist der Splitter und der Balken doch vom gleichen Holz. Vor Gott sind wir die gleichen Sünder. Alle miteinander. Egal, ob Balken, ob Splitter. Aber wer selbstgerecht sich über die anderen stellt, den bezeichnet Jesus als Heuchler. Und er sagt, werde zuerst mit deiner eigenen Schuld fertig und dann sieh zu, wie du deinem Bruder helfen kannst. Wir kennen das auch als Sprichwort in unserer Sprache, kehre zuerst vor der eigenen Türe. Und wir können bei Jesus lernen, wie das gehen kann. Die Sünde zu verurteilen, aber den Sünder, den Menschen, der sündigt, zu lieben. Franz von Sales, ein Ordensgründer und Bischof aus dem 16. und 17. Jahrhundert, hat es so formuliert. Wenn ich mich schon verfehle, will ich mich lieber durch zu große Milde verfehlen, als durch zu große Strenge. Wenn ich mich schon verfehle, will ich mich lieber durch zu große Milde verfehlen, als durch zu große Strenge. Zugegeben, es ist eine Gratwanderung zwischen dem offenen Ansprechen von Fehlverhalten, das durchaus zu Verletzungen führen kann und auch führt. Es ist aber nicht besser, alles hinunterzuschlucken und dann entsteht etwas, was die Bibel die Wurzel der Bitterkeit nennt. Die Wahrheit ist aber die, es gibt keinen Menschen, der nicht auf das Erbarmen und die Vergebung und die Gnade Gottes angewiesen wäre. Denn wer von uns ist ohne Schuld? Wenn jemand laut hier "Ich" schreit, dann darf er den ersten Stein werfen. Wenn nicht, lasse er es bleiben. Und so weist uns dieses Wort, richtet nicht aufs Kreuz von Golgatha, auf das große Gericht Gottes. Nicht nur auf das Gericht am Ende der Zeiten, sondern schon auf das Gericht, das Karfreitag geschehen ist, da wo Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Da hat Gott unsere Schuld gerichtet in Form seines Sohnes. Aber er wird eben auch der letzte Richter sein. Und deshalb die Frage, richten oder verurteilen wir oder tun wir Buße und suchen Vergebung, die wir selbst erfahren haben. Die Gnade Gottes ist allemal größer und sie genügt allein.